wir haben da quasi ein Modell draus gebaut, wir beide gemeinsam, wo man diese Zahlen eingeben kann und das wirklich sieht, wie sich dann über 10, 15, 20 Jahre, indem man immer wieder das freie Geld nutzt, um weiteres Wachstum davon zu finanzieren, der Vermögenswert steigert und der Cashflow steigert im Vergleich zu, man würde das nicht tun. Also einmal das in der VV GmbH und einmal privat. Und da kommt raus, dass du, also je nach Zahlen, doppelt, dreimal so schnell Vermögen aufbaust und Cashflow. Und mit dem gleichen Vorgehen, ne? Ich muss Akquise machen, ich habe Mieter, also am Ende, ich mache das Gleiche und komme einfach doppelt oder dreimal so schnell voran. Das ist die Magie der VV GmbH. Darum geht's.
Und die FAZ-Autoren, die dann immer nur vorrechnen, ja, in der GmbH zahlst du 15, den Rest nimmst du raus, 25, die entpuppen sich eigentlich oder die entlarven sich, dass sie keine Investoren sind. Ja. Weil der Investor, der nimmt doch das Geld jetzt, wenn der das jedes Jahr rausnimmt, dann kann er es ja wirklich privat machen. Aber wir wollen ja in der Struktur sehr schnell wachsen und haben ja unser Einkommen auf privater Ebene schon. Und dann ist das richtig. Und deshalb, die jetzt hören, also lasst euch jetzt nicht einfach nur diese Steuersätze aufaddieren und kommt dann auf 40%, sondern denkt immer in Opportunitäten. Das ist Unternehmertum.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der große Steuerguide, so sparen Immobilieninvestoren Steuern. Wir machen eine lange, wahrscheinlich lange Podcast-Folge, in dem wir mal alles so erzählen, was uns einfällt, wie Immobilieninvestoren Steuern sparen können. Selbstverständlich mit Martin Richter. Hallo Martin.
Hallihallo.
Hallo Stefan.
Hallo Marco.
Ja, ich muss nochmal einleitend sagen, dass wie lange machen wir das jetzt? So seit 7, 8 Jahren machen wir gemeinsam Inhalte. Es ist immer hochkomplex, aber es hat immer extreme Aha-Effekte für die Leute. Und es macht sehr viel Spaß, dass wir uns regelmäßig Zeit nehmen, das einmal nochmal komplett zu erzählen, zu versuchen, was du denn so weißt und gelernt hast, vor allem aus der Beratung mit Mandanten, aber ganz vor allem aus unserem gemeinsamen Programm Steuerglas, wo wir viele tausend Leute mittlerweile begleitet haben, die eben als Immobilieninvestoren Steuern sparen. Wir haben hier Themen auf der Liste wie VV GmbH, Holding, Ehegattenschaukel, richtig vererben, richtig sanieren, Nutzungsdauer, Gutachten nutzen, verkaufen statt vererben, also wie vererbe ich richtig und so. Wird also spannend. Du hast ja gesagt, bitte lass uns den Einstieg machen über das Thema, was ist eigentlich mein Cashflow? Also was kommt raus bei einer Immobilie, wenn ich die dann kaufe, halte, dann kann ich Cashflow ausrechnen. Versus, was ist mein steuerliches Ergebnis? Also reich auf dem Konto, arm vorm Finanzamt.
Richtig. Das ist das Schöne bei Immobilien, dass Cashflow und steuerliches Ergebnis extrem voneinander abweichen können. Und das sage ich natürlich jetzt nicht zu viel, dass unser Ziel ist, einen hohen Cashflow haben und wenig trotzdem besteuern und nicht umgedreht. Ja? Und ich erlebe das aber immer wieder, dass die Leute das nicht so richtig auf der Pfanne haben, um was es da eigentlich geht. Deshalb freue ich mich über die Gelegenheit, das jetzt nochmal aufzudröseln. Und ich würde einfach mal so anfangen. Das Thema Steuern kann man, wenn man eine Immobilie am Anfang prüft, eigentlich erstmal relativ stark ausblenden. Denn am Cashflow macht man seine Kaufentscheidung. Und erst wenn die Immobilie sich selber rechnet, dann trifft man auf steuerlicher Basis die Strukturentscheidung. Und das sind zwei voneinander unabhängige Prüfschritte.
Strukturentscheidung heißt, ob ich sie in eine GmbH kaufe, privat halte und so weiter.
GbR mit Ehegatte, ohne und dann so weiter, genau. Also viele Leute wollen jetzt auch Immobilien kaufen, um da Steuern zu sparen, so, aber die Immobilie muss ich erstmal auch ohne die steuerliche Betrachtung rechnen. Und im Grunde reichen da immer eigentlich 4 Größen. Beim Cashflow ist es die Miete, die man bekommt. Da zieht man ab die Bankrate, setzt sich zusammen aus Zins und Tilgung und dann noch die Sanierung. Das sind die Cashflow-Komponenten. Und wenn ich zum Beispiel die Sanierung von der Bank finanziert bekomme, dann spielt die ja per se erstmal keine Rolle beim Cashflow. Ich habe zwar dann vielleicht eine höhere Rate hinten raus, aber es ist nicht auf einmal das Geld weg. So. Und das ist der Cashflow.
Fehlen aber noch ein paar Sachen, oder? Verwaltung.
Ja, Wenn ich jetzt eine Immobilie prüfe, in Mehrfamilienhaus, wo ich ein Exposé vorgelegt bekomme oder die im Internet finde, da reichen mir eigentlich die 4 Indikatoren, um zu sehen, ob ich diese Immobilie dauerhaft in einen positiven Cashflow bewegen kann. Das muss vielleicht jetzt nicht initial sein, aber dauerhaft. Ich würde jetzt noch nicht gucken, ob ich jetzt an den Verwalter pro Wohnung da 18,50 Euro oder 23,20 Euro bezahle. Also ich würde auch für diesen Podcast jetzt mal das ganz Kleinteilige ausblenden, weil es so um das große Verständnis geht. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht.
Ja, also ich glaube nur, weil viele Leute, die auch eine Immobilie prüfen, die wollen dann schon wissen, was wirklich als Cashflow rauskommt. Da sind noch andere Dinge drin, wie zum Beispiel auch Rücklagen. Jetzt hast du ja mit Sanierung, meinst du initialer Sanierungsaufwand. Ich kaufe eine Immobilie und weiß, dass ich sie jetzt sanieren muss oder ich weiß, dass ich sie beim Mieterwechsel sanieren muss. Ja. Das wäre quasi Entwicklungsbudget.
Ja.
Und dann gibt's ja aber eine dauerhafte, laufende Rücklage, die ich bilden sollte. Die muss ich ja auch irgendwie vom Cashflow für mich abziehen. Ja. Aber okay, verstanden, wie du, klar, brauchst du irgendwann nicht mehr für die Kaufentscheidung.
Ja. Genau, und mir ging es dann erstmal darum, wenn an der Stelle, wenn ich diese Cashflow-Prüfung mache und die Immobilie schafft es nicht, sich von selber auf irgendeine Weise zu tragen. Also die soll ja mein Leben besser machen. Ich will am Monatsende mehr Geld raus haben aus der Immobilie, als was ich eingezahlt habe. Wenn das schon nicht rechnerisch möglich ist, zukünftig nicht, dann lege ich das Exposé zur Seite und prüfe das nächste. Also dann gehe ich gar nicht noch in die steuerliche Prüfung rein. Wozu? Ich verdiene mit der Immobilie ohnehin kein Geld.
Lass mich mal nachfragen, weil das ist ja auch interessant. Von dir als Immobilieninvestor kann man auch viel lernen. Jetzt würde ich, keine Ahnung, was nehmen wir im Monat Miete? Was macht die Immobilie? 1.000 Euro, das ist ein Mehrfamilienhaus. 5.000 Euro, oder?
Mehrfamilienhaus hier in der Region für 1 Million. Ich denke, hier hast du relativ schnell 8% aktuell. Also 80.000 durch 12, 7,5. Sind es 7,5?
Nee, ein bisschen weniger. 80.000 durch 12 muss
weniger. 6.667 sind.
6.000, ja, okay.
Also Fehler gemacht, die letzte Proge zu bilden, entschuldige.
Ja, ich bin enttäuscht. Also das sind 6.600 Euro grob Miete pro Monat. Jetzt, was nimmst du für eine Bankrate an?
4,5%, also 3,3 Zins und 1,2 Tilgung, ja.
Okay. Haben wir jetzt schnell ausgerechnet. 3.750 Euro gehen für die Bank weg. Also ein bisschen was übrig. Und das wäre für dich dann absolut okay, der Case. Und dann 8%, da klar, in der Bank gerade funktioniert. Das weißt du jetzt schon, dass es funktioniert. Ja. Und jetzt würdest du aber da noch eine Sanierung reinrechnen, wenn du die mit der Bank finanzierst, du dir quasi auch umlegen auf das, was im Monat kostet.
Richtig, genau. Ich bin ja sehr regional hier investiert. Ich habe ein gutes Gefühl davon, wie häufig Mieter hier wechseln. Das ist also eher was Beständiges. Hier kommt niemand her, um eine Weile zu arbeiten und zieht dann wieder weg.
Hier will niemand arbeiten, oder?
Nee, die arbeiten alle und bleiben. Ach, das ist so schön, die bleiben, Marco. Das ist nicht München, wo man mal kurz und dann in der Heimat will. Ja. So, okay. Also es sind sehr langfristige Mietverhältnisse im Regelfall und deshalb reicht so eine Quote, sage ich mal, also allerhöchstens 10% des Bestandes muss dann im Jahr renoviert werden. Ne? Und bei so einem Millionenimmobilie, das sind vielleicht 10 große Wohnungen oder 18 kleine Wohnungen. Das heißt, wenn man da also pro Jahr höchstens 15.000 Euro in der Hand nehmen muss für eine Fußboden neu, Wand neu, manchmal Küche, ist das ausreichend.
Okay, also nochmal ein guter Tausender obendrauf.
Ja.
Hast du immer noch, wenn ich es ganz grob, hast du 1.500 mehr, 1.700, 1.800 hast du quasi noch übrig bis zur Bankrate. Davon, wie gesagt, musst du noch ein bisschen Verwaltung bezahlen, Rücklagen bilden und so. Aber so, okay, das ist, oder bildest du keine Rücklagen mehr dann?
Also ich investiere mehr in Mehrfamilienhäuser.
Ja.
Ich sehe jetzt nie das Bedürfnis, da Liquidität auf eine Seite zu legen und die dort zu bunkern, nur für diesen Case. Also ich habe Liquidität natürlich immer, wenn ich eine sehr hohe Bankfinanzierung mache, will ich schon immer einen gewissen Anteil, einen Gegenwert dazu als Liquidität irgendwo auf dem Depot haben oder so. Aber ich mache jetzt nicht pro Haus da eine besondere Rücklage.
Okay, letzte Rückfrage noch, die quasi nicht steuerlich ist, weil es mich einfach interessiert, weil wir da auch ganz oft vorbeikommen. Jetzt hast du ja aber trotzdem bei den Häusern ein Dach, eine Heizung und so. Da hast du einfach einen Liquiditätstopf, den bewertest du in seiner Höhe, in Abhängigkeit davon, wie viele Häuser du hast und sagst, da komme ich dann schon klar, weil alle 30 Jahre kommt ein Dach und so.
Ja, ja.
Okay.
Also da Das macht mir keine schlaflosen Nächte.
Ja. Okay, so, das ist deine Cashflow-Rechnung. Mhm. Jetzt hast du entschieden, Immobilie zu kaufen.
Ja.
Und was triffst du jetzt für Steuerentscheidung?
Genau. Bei der Steuer ist diese Berechnung etwas anders und hier gibt es sehr, sehr viele Optimierungsmöglichkeiten. Also die Berechnung für die Steuer ist auch Miete, aber dann ziehen wir nicht die Tilgung ab, sondern die Abschreibung. Den Zins ziehen wir auch ab. Sanierungskosten müssen wir prüfen, sind die steuerlich abziehbar oder nicht. Und also schon, wenn man sich das jetzt gegenüber stellt, ich habe gesagt, ich habe 1,2% Tilgung.
Jürgen, darf ich nochmal ganz vorne für den Zuhörer, der sagt, jetzt der große Steuergeld, holt mich bitte ganz vorne ab. Also du hast jetzt diese Mieteinnahmen von 6.600 Euro, die muss man grundsätzlich versteuern. Das kannst du dem Finanzamt aber gegenüber sagen. Es gibt ein paar Dinge, die ich vorher abziehen möchte, bevor ich versteuere.
Ja.
Schuldzinsen sind klar, die hast du in deiner Cashflow-Berechnung auch abgezogen, logischerweise. Die darf man abziehen. Tilgung darf man aber nicht abziehen. Warum nicht?
Das ist steuerlich nicht vorgesehen. Also das ist ja eine Rückzahlung eines Darlehens. Das ist keine Ausgabe steuerlich.
Genau, also das heißt, da kann ich nichts machen. Dafür kann ich aber was abziehen, was kein Liquiditätsabgang ist, was sich Abschreibung nennt.
Richtig. Und die Abschreibung, ne, nur um jetzt, wenn man diese Berechnung vom Cashflow und von der Steuer mal gegenüberlegt und wir gehen davon aus, die Zinsen sind gleich hoch, Sanierung sind gleich hoch. Die einzige unterschiedliche Komponente ist Tilgung, die jetzt auf steuerlicher Ebene durch die Abschreibung ersetzt wird. Jetzt habe ich 1,2% Tilgung und wenn ich jetzt auf 2,5% Abschreibung komme, was halt ein älteres Haus ist, dann habe ich schon so ein Zwischenziel erreicht, dass nämlich mein steuerliches Ergebnis geringer ist als mein Cashflow.
Weil die Abschreibung größer der Tilgung ist.
Genau. Und dort wollen wir hin. Und das lässt sich jetzt noch ausbauen. Aber das Schlimmste, was einem Investor passieren kann, wenn man zum Beispiel freiwillig 4% tilgt oder so, dass die Tilgung höher ist als die Abschreibung. Weil dann hat man ein hohes steuerliches Ergebnis und keinen Cashflow, aus dem man das bezahlen kann.
Mhm.
Das ist also wichtig. Und da wird auch schon deutlich, wie unterschiedlich die Ergebnisse dann sein können am Ende des Tages. Um die Abschreibung möglichst hoch zu setzen, da hat man verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit muss man eigentlich schon vorm Kauf festmachen. Und zwar, indem man die Aufteilung von Grund und Boden und Gebäude im Kaufvertrag festschreibt, weil man nur den Gebäudeteil abschreiben kann. Und da gibt es ein Berechnungstool vom Bundesfinanzministerium, das kann jeder kostenfrei runterladen, einfach mal googeln, Aufteilung Grund und Boden und Gebäude. Und dann wird man auf ein Excel verwiesen, kann man die Daten des Hauses eingeben und dann wirft dieses Excel-Tool ein Ergebnis aus. Zum Beispiel Gebäudeanteil 75%, Grund und Boden 25%.
Das wirft mich ja jetzt aber schon mal quasi nochmal ein kleines Stück zurück. Ich will, dass mein Cashflow viel ist, mein steuerliches Ergebnis gering. Jetzt haben wir gerade gesagt, du vergleichst Tilgung mit Abschreibung.
Mhm.
Die Tilgung geht ja aber auf quasi die Gesamtsumme, ne? Aber die Abschreibung geht eben nur auf den Gebäudeanteil in dem Fall. Ne? Also wenn das jetzt eine 2% wären, das andere wären 2%, dann sind in Wirklichkeit die Abschreibung eigentlich nur 1,5% in dieser Rechnung.
Es sei denn, du kaufst ein Erbbaugrundstück. Okay. Also ein Erbbau auf ein Gebäude. Da hast du kein Grundstück, aber du hast vollkommen recht.
Ja,
aber es ist tatsächlich so. Also bei Erbbau habe ich
verliere ich erstmal ein paar Meter.
Da kaufe ich keinen Grund und Boden, sondern der ganze Kaufpreis bezieht sich quasi auf das Gebäude und damit habe ich es auf den vollen Betrag.
Okay, also, aber damit ich erstmal weniger verliere in diesem Vergleich, muss ich jetzt erstmal optimieren und meinen Gebäudeanteil möglichst hoch wählen.
Aber um zu Stefans Aussage nochmal zu sagen, Erbbaugebäude ist quasi das Beste, was einem Immobilieninvestor passieren kann aus steuerlicher Sicht. Du bezahlst kein Geld für diesen schnöden, nicht abschreibbaren Grund und Boden, sondern zahlst ja nur diesen Erbpachtzins. Der ist voll abziehbar als Zinsaufwand. Und dann kannst du noch das Gebäude, also 100% der Kaufsumme abschreiben.
Ja, aber dafür ist eine Wertsteigerung einer Immobilie, bezieht sich in der Regel auf den Grund und Boden eben. Ne? Also der Wert der Immobilie steckt ja auch da drin, wo sie steht. Und genau das gehört dir nicht. Also,
Aber hat er gesagt, steuerlich.
Ja, aber jetzt könnte man sagen, aber auch eine Wertsteuerung darf ich ja im Moment im Privatvermögen steuerfrei irgendwann vereinnahmen. Also das hat ja auch eine steuerliche Dimension.
Und die Finanzierung wird auch schwer, wenn das Erbbaurecht noch kürzer als 40 oder 30 Jahre läuft, je nach Bank, hast du gar keine Chance, da überhaupt
Kredit. Also sag mal nochmal, um bei dem Beispiel zu bleiben, du hattest jetzt gesagt, 1,2 Tilgung. Demgegenüber standen jetzt schon 2,5% Abschreibung, weil es ein altes Gebäude war.
Vor 1925,
okay. Und diese 2,5%, aber nur auf den Gebäudeanteil, was schon signifikant sein kann. In München ist der Bodenanteil sehr hoch zum Beispiel.
Genau.
Das muss man optimieren, bevor man zum Notar geht.
Richtig. Und da gibt's neuere Urteile, haben vielleicht die ein oder anderen Zuhörer schon gehört, was diese Optimierung dieser Aufteilung betrifft. Also wenn ich jetzt dieses Excel-Tool nur verwende, was mir die Finanzverwaltung zur Verfügung stellt, und ich trage diese Zahl ein, im Grunde genommen ist das bescheuert, weil es ist ja die Arbeit, die der Finanzbeamte auch machen würde, um das zu kontrollieren. Also sagen wir, wenn ich mit meinen Steuern schon dessen Gehalt bezahle, mache ich auch noch seine Arbeit. Ja? Also machen wir das nur, um daraus eine steuerliche Optimierung zu erlangen. Und die Optimierung ergibt sich dadurch, dass ich den Grund und Boden verringere und den Gebäudeanteil erhöhe. Und das sagt der Bundesfinanzhof schon lange. Das Finanzamt ist dann an diese Aufteilung gebunden im Kaufvertrag, wenn das von den realistischen Wertverhältnissen nicht zu weit abweicht. Und ein neueres Urteil sagt, ich darf 20% den Grund und Boden mindern. Das ist jetzt so eine Grenze.
Einfach so.
Es wurde halt entschieden. Es geht ja um Einzelfälle. Ja,
es gab dann einen Fall, da waren 20%. Genau. Und da hat jetzt der BFH gesagt, das war okay. Jetzt weiß man nicht, ist die genau 20%.
Aber warum hat der BFH das überhaupt gesagt, dass man davon abweichen darf?
Weil es einfach keine
Weil wir fremde Dritte sind und wir vereinbaren im Kaufvertrag, dass der Grund und Boden das und der andere Wert das. Da kann das Finanzamt jetzt nicht sagen, nur weil das 1-2% neben dem angedachten Wert des Finanzamts ist, dass wir da irgendwie
wir das nicht vereinbaren dürfen.
Richtig, genau. Ja. Der Witz ist, ich sag schon seit Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch an das, das Webinar, was wir machen, seit Jahren ziehe ich immer, also nie 20, also man ums ein Fünftel des Grund- und Bodenwerts nehme ich immer runter. Und jetzt wird es auch noch bestätigt vom Bundesfinanzhof. Ich hoffe, das war irgendjemand, der in unserem Webinar war,
mit Sicherheit
genau das mit gesehen Sicherheit. Hat. Der Fall wurde vor den BFH getragen und wir haben Recht bekommen.
Ich dachte, der BFH hat das Webinar gesehen und sich gedacht, ja, das sagt sogar Martin
das immer. Nicht,
aber das Webinar wurde beim BFH vorgespielt bei der Verhandlung.
Heißt jetzt also in der Praxis, du hast jetzt ausgerechnet 25% Grund und Boden, 75% Gebäude. Mhm. Jetzt nimmst du von den 25 ein Fünftel weg und sagst, nee, es sind 20% Grund und Boden und dann bleiben halt 80% fürs
Richtig.
Gebäude.
So, und jetzt habe ich, lass das mal eine Immobilie sein im Wert von 1 Million. 5%, ich habe jetzt um 5.000 Euro meine Abschreibungsbemessungsgrundlage erhöht. Davon 2,5% habe ich jedes Jahr 75 Euro mehr Abschreibung. Mhm. Und das ist jetzt eine lächerlich kleine Zahl vielleicht, aber das kostet mich ja nicht 42%. Ne? Habe ich jetzt jedes Jahr schon mal safe die nächsten 50 Jahre 30 Euro mehr Steuererstattung. Mhm. Mit einer ganz kleinen, einfachen Thematik.
Mit wirklich, wenn man es verstanden hat, eine Minute Arbeit.
Ja? Richtig, ja.
Genau. Ganz kurz, wer dieses tolle Webinar sehen will, das ist ein Live-Webinar, was wir jetzt wieder abhalten, immocation.de/Steuerwebinar, 100% kostenlos, 3 Termine, super spannend, strukturiert, mit Zeichnungen von Martin, da kriegt man das alles nochmal sehr kondensiert mit.
Und dann seid ihr vielleicht die Nächsten, die sich das Wissen aneignen und zur Fortbildung des Rechts beitragen.
Hast du die URL schon erwähnt?
immocation.de/Steuerwebinar, ich glaube schon.
Ja. Jetzt haben wir also erstmal die Abschreibungsbemessungsgrundlage optimiert. Jetzt kann man die Abschreibung selber noch optimieren, indem man zum Beispiel sich Gedanken macht, wann wurde das Haus letztes Mal saniert, wann ist Baujahr, bestätigt mir vielleicht.
Darf ich noch einmal, also übrigens, dass dieser Effekt ist ja sehr viel größer, wenn man jetzt zum Beispiel über Immobilien in München nachdenkt, wo man relativ schnell auf 60% Grund- und Bodenanteil kommen kann, ne? Weil einfach da der Bodenrichtwert so absurd hoch ist teilweise schon. Da macht das dann viel mehr möglicherweise aus. Ne? Also da kann das sein, da geht es jetzt um ein paar hundert Euro im Jahr auf einmal, was nur diese eine Änderung bringt. Also das ist wirklich, ich möchte jetzt quasi Wohnung. Nicht bei einer Wohnung schon. Ja, genau. Bei einem Haus nochmal ganz was anderes. Ne? Ja.
So, genau. Und wenn man jetzt noch sich so ein Nutzungsdauergutachten machen lässt, also braucht jetzt einen Gutachter, der einem bestätigt, die wirtschaftliche Nutzungsdauer dieses Hauses ist wegen Sanierungsstau etc., nicht mehr bei 50 oder 40 Jahren, sondern vielleicht nur noch bei 20 Jahren. Es gibt auch Fälle, da hat jemand das auf 7 Jahre bestätigt bekommen. Kann jetzt diese Anschaffung auf 7 Jahre abschreiben. Mein Beispielsfall, dass man schön rechnen kann, dass der Abschreibung nicht die 2,5 rausholt, was 40 Jahren Nutzungsdauer entspricht, sondern man rechnet es auf 20 Jahre runter, weil wirklich ein großer Sanierungsbedarf noch vorliegt. Dann hat man halt statt den 2,5 Abschreibungen 5. Und 5% Abschreibung auf dann 800.000 Anschaffungskosten, das ist schon ein Brett. Ne? Das sind 40.000 Euro im Jahr.
Wird das steuerliche Ergebnis schon deutlich schlechter als der Cashflow, was wir uns ja wünschen. Jetzt, es gibt doch diese lustigen Bildchen immer auf Instagram und so. So siehst du selbst deine Immobilie, so sieht die Bank deine Immobilie, so sollte das Finanzamt deine Immobilie sehen, so ungefähr. Ja, ja. Ne? Also vor der Bank ist das ein glänzendes Schloss. vom Finanzamt im besten Falle eine Blechhütte, die gleich in sich
zusammenkommt. Ich würde sagen, andersrum, die Bank sieht die Blechhütte, aber das Finanzamt, wenn es um die Erbschaftssteuer
geht. Ja, genau. Aber du solltest es quasi auf diese Art und Weise rüberbringen.
Okay, jetzt verstehe ich.
Aber jetzt, das ist ja, also das machen ja unglaublich viele Leute in der Immocation Community. Es ist sowas wie ein Standard geworden, wenn Leute ein bisschen weiter investiert sind und machen, ah ja, hast du auch Nutzungsdauergutachten für deine Immobilien gemacht? Ja, habe ich auch gemacht. Teilweise wird das schon angewendet für den Verkauf, also beim Kapitalanlage, Immobilienvertrieb, also wenn Leute Häuser kaufen, aufteilen, abverkaufen oder einfach fix und flip machen oder so, dass sie Restnutzungsdauergutachten schon machen und dem potenziellen Käufer quasi schon diesen Steuervorteil mitverkaufen. Ja. Das funktioniert, ne? Ich kann das vorher machen?
Ja, also so ein Gutachten gilt eigentlich immer nur für die, die Adressat des Gutachtens sind. Also man müsste dann zumindest, wenn man die Immobilie gekauft hat, das Deckblatt nochmal ausdrucken für das Gutachten und da muss dann der eigene Name draufstehen.
Ja. Okay, aber okay, also kann man machen quasi, ja. Wird sogar im Verkauf angesetzt.
Kann man ja den Gutachter einfach bitten.
Ja. Das. Auch hier gibt es etwas Neues. Es war ja bislang so, diese Fälle, die bis vor ein Finanzgericht getragen wurden, gingen immer zugunsten von uns Steuerpflichtigen aus. Das Finanzamt war aber angehalten, diese Gutachten nicht mehr anzuerkennen. Und jetzt hat sich so eine Diskrepanz ergeben. Man durfte die Gutachten nicht anerkennen, konnte aber auch keine Einspruchsentscheidung schreiben, weil man dann vors Finanzgericht gegangen wäre.
Und wusste, da verliert man.
Genau. Und jetzt haben sich die Fälle im Finanzamt gestapelt.
Die haben die einfach liegen lassen quasi.
Wenn man so will. Ja, genau. Und was ist jetzt neu? Die Finanzämter haben jetzt also werden jetzt diese Gutachten alle noch anerkennen. Also alle Verfahren, die jetzt da noch am Laufen sind, werden jetzt aufgeholt, werden anerkannt. Und es wird aber so sein, dass die Beamten angehalten sind, die Aufteilung von Grund und Boden und Gebäude, also die wir eben besprochen haben, nochmal zu prüfen, weil es könne ja nicht sein, dass die Nutzungsdauer so ist und dann der Gebäudeanteil halt in völliger, also indirekt proportional dann ist der Gebäudeanteil sehr hoch. Ich denke aber auch hier wird das Finanzamt am Ende nicht gewinnen, weil diese Verfahren unterschiedlich sind. Dieses Aufteilung Grund und Boden, das ist nach einem Sachwertverfahren oder nach dem Ertragswertverfahren und die wirtschaftliche
Siehe eigene Arbeitshilfe, die das Finanzamt als Excel-Datei veröffentlicht hat. Da ist ja einfach festgelegt, wie es funktioniert.
Und die Restnutzungsdauer des Gebäudes hat mit beiden Verfahren an sich nicht viel zu tun.
Ja.
Und jetzt denkt man ja als normaler Mensch, es kann ja nicht sein, dass dort was Unterschiedliches rauskommt. Doch, das kann sein. Wenn eine Immobilie für Zwecke der Grunderwerbsteuer bewertet wird, dann gucke ich in bestimmten Bereichen ins Bewertungsgesetz. Wird die Immobilie für Zwecke der Erbschaftssteuer bewertet, gucke ich in einen anderen Bereich des Bewertungsgesetzes. Wird die für Zwecke der Einkommensteuer bewertet, wenn es um Einlagen, Teilwerte und so geht, gucke ich wieder in einen anderen Bereich. Mhm. Also es kann sein, dass ein Vorgang, der mehrere Steuern auslöst, unterschiedliche Bewertungsverfahren beinhaltet und dann auch letzten Endes diese zur Anwendung kommen. Und deshalb muss nicht zwingend dieses Restnutzungsdauergutachten davon abhängig sein, wie ich es bewertet habe bei der Aufteilung Grund und Boden und Gebäude.
Sie übrigens, also locker 2 Jahre jetzt haben wir immer wieder in unseren gemeinsamen Inhalten gepredigt, macht diese Gutachten, auch wenn ihr gerade ganz viel in der Presse lest, das geht irgendwie nicht mehr und was auch immer, weil du immer erklärt hast, also am Ende werden die alle genehmigt werden müssen, weil es überhaupt keine andere Handhabe für die Finanzbehörden gibt, so wie die Rechtsprechung gerade ist. Und siehe da, jetzt passiert genau das. Also es war für jeden richtig, der zugehört hat und das einfach gemacht hat. Ne?
Okay, Thema Abschreibung. Damit, glaube ich, mal erledigt. Ne? Und wir gehen weiter in unsere Rechnung Unterschied Cashflow versus steuerlichem Ergebnis. Jetzt lassen wir über Sanierung sprechen.
Ja, Sanierung. Genial wäre es, und ich kenne da Leute, die haben es ist so, sage ich mal, über Jahre hinweg steuerfrei gestellt, bei absolutem sprudelndem Cashflow. Warum? Man lässt sich also Sanierungen von der Bank finanzieren. Das heißt, ich nehme gar kein eigenes Geld und kann mich steuerlich sehr arm rechnen. Und dafür ist aber wichtig, dass die Sanierung in der Steuer ankommt. Und das Finanzamt, das hat so ein paar Hindernisse da eingebaut, dass die Sanierung eben nicht steuerlich ankommt. Das erste Hindernis, was wir immer überwinden müssen oder uns irgendwie durchschmuggeln, ist die 15%-Grenze. Wir werden ja aufgeteilt Grund und Boden und Gebäude. Und unser Gebäudeanteil war jetzt diese 80% von der Million. Ne? Und dabei trägt die 15%-Grenze 120.000 Euro.
Netto.
Netto, genau. Brutto, also der Handwerker stellt ja Rechnungen mit Umsatzsteuer. Und weil Leute gleich behandelt werden, die die Umsatzsteuer als Vorsteuer vom Finanzamt erstattet bekommen und auch normale Vermieter sollen quasi damit gleichgestellt werden, können wir mit einer Bruttogrenze rechnen. Die ist dann nicht bei 15, sondern bei 17,85%. Genau. So, auf jeden Fall kriegt man jetzt bei so einer Mobil, die hat ja wahrscheinlich nicht umsonst 8-9%, da ist ein bisschen was zu machen. Ne? Vielleicht müssen dort noch 120.000 Euro saniert werden, vielleicht 150, sodass man die 15%-Grenze nur schwer einhält. Das muss man auf jeden Fall im Blick behalten, weil wenn ich jetzt meine steuerliche Strukturentscheidung mache, ist ja wichtig, kann ich die Sanierungskosten steuerlich absetzen direkt und damit jetzt in Höhe von 150.000 mein Einkommen mindern, ne, mal 42%, reichlich 60.000 Steuererstattung in dem Jahr. Oder kann ich es gerade nicht absetzen, wenn ich die 15%-Grenze überschreite, werden meine Sanierungskosten oft dann diese 50 oder 40 Jahre verteilt oder im Rahmen der Restungshaar halt auf 20 Jahre.
Ich setze sie trotzdem ab, aber ich setze sie über einen so langen Zeitraum ab, ja, dass einfach der, also jetzt würde man betriebswirtschaftlich sagen, der Barwert von dem, was ich da bekomme, einfach viel, viel geringer ist. Ne? Weil ich habe lieber 60.000 Euro heute auf dem Konto als Steuererstattung oder nicht bezahlte Steuer, ja, als 60.000 Euro über 40 oder 50 Jahre verteilt, ja, ist offensichtlich ein Riesenunterschied. Ja. Ne?
Genau. Und deshalb will man halt immer in diese steuerliche Abziehbarkeit reinkommen. Das liegt auf der Hand. Und es gibt da auch ein, also erstmal muss man die Grenze auch kennen, um halt diese Strukturentscheidung richtig zu treffen, weil wenn ich es dann wieder verteilen muss auf den Zeitraum, ist ja tendenziell mein Einkommen aus dieser Immobilie höher. Und ich muss mich fragen, wenn dann immer noch ein steuerlicher Überschuss entsteht, will ich das wirklich im Privatvermögen besteuern? Bin ich schon im Spitzensteuersatz? Jetzt kommt da monatlich noch ein Tausender drauf, ja, an Ergebnis. Dann vielleicht nicht. Und die Lösung für die 15%-Grenze ergibt sich auch aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. Da war nämlich jemand ganz spitzfindig, weil im Gesetz steht, da wird ja dieser 3-Jahres-Zeitraum definiert, in dem diese 15%-Grenze gilt. Und da steht im Gesetz ab Anschaffung. Und die Anschaffung ist nicht, wenn wir beim Notar sitzen, sondern die Anschaffung wird immer wirtschaftlich betrachtet. Das ist also der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten. Und wer ein gutes Verhältnis zu seinem Verkäufer aufgebaut hat, der darf vielleicht schon, bevor dieser Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten eintritt, darf da vielleicht schon in die Wohnung ein paar Sanierungen machen. Und das würde jetzt in meinem Mehrfamilienhausbeispiel bedeuten, ich muss ja nicht die 150.000 sanieren vor Übergang Nutzen und Lasten, aber vielleicht 40.000, sodass dann, wenn die 15%-Grenze beginnt zu laufen, ich nur noch 110.000 saniere und da noch etwas Puffer habe, um die Grenze nicht zu überschreiten.
Also erstmal muss ich ja quasi, wenn ich das Objekt kaufe, muss ich eine Planung machen, wann ich denn überhaupt wie viel sanieren muss. Ja. Wenn das sehr sanierungsbedürftig ist, dann stoße ich da definitiv an Grenzen. Also wenn das so ein Kernsanierungsding ist und ja, 5 Wohnungen sind leer von 10, die sind runtergerockt und so, dann wird das schwer möglich sein. Wenn das aber grundsätzlich in einem okayen Vermietungszustand ist, wäre es eine schlaue steuerliche Strategie, zu sagen, ich plane die Entwicklungsarbeiten an diesem Haus ab Jahr 3 ein.
Da bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil es betriebswirtschaftlich manchmal also nicht gut ist, die 3 Jahre noch zu warten.
Aber käme ich zum Beispiel darauf an, wann Mieterwechsel sind?
Ja, ich habe, um da vielleicht etwas auf die verschiedenen Marktgegebenheiten einzugehen. Wenn man in München, Hamburg, Frankfurt Immobilien kauft, kann man damit rechnen, dass es eine ganz stetige Wertsteigerung gibt. Dann haut es mit den 10 Jahren hin. Man muss gar nicht viel arbeiten, einfach nur warten, bis die Wertsteigerung erfolgt. Hier bei uns in der Region arbeitet man für diesen Wertsprung. Und wenn ich jetzt eine Immobilie auf diese Art und Weise sanieren könnte und damit, sag ich mal, ich investiere 150 und habe dadurch 400, 500.000 Euro Wertsteigerung.
Ist das immer noch besser, das schnell zu machen und diese Wertsteigerung mitzunehmen, als 3 Jahre zu warten?
Die dann zu verkaufen, genau.
Und die dann zu verkaufen?
Richtig. Also, wenn ich jetzt durch diese Sanierung, sag ich mal, diese Wertsteigerung sehe, dann habe ich keinen Bock, noch 7 Jahre nach der Sanierung zu warten, bis diese 10-Jahres-Frist abgelaufen ist, um sie steuerfrei zu verkaufen. Das wäre eine Immobilie, die würde ich schon in die Struktur kaufen, um sie dann bei 15% Steuersatz, wir werden ja dann noch über die vermögensverwaltende GmbH sprechen, um sie schon bei 15% Steuersatz nach 1-2 Jahren verkaufen zu können.
Du musst ja nicht, du kannst, Kapitalbeschaffung ist ja das Gleiche. Du kannst auch den Wert heben und dann zur Bank gehen und sagen, ich hätte jetzt das Geld gerne und auch das kann 3 Jahre früher sind, oder?
Ja, dieselbe Bank darf aber nicht innerhalb von 3 Jahren die Immobilie nochmal bewerten. Du müsstest dann initial, also das ist irgend so eine Basel-Regelung. Ich glaube, die Zeit, ich weiß immer nicht genau, ob das jetzt 5 Jahre sind oder 10 Jahre. Man müsste wahrscheinlich bei einer anderen Bank erstmal für 2 Jahre finanzieren und dann den Kredit im Rahmen der Kapitalisierung.
Haben wir aber schon gemacht unter 3 Jahren.
Wir haben das ehrlicherweise schon im zweiten Jahr gemacht. Mit ein und derselben Bank.
Ich glaube, wir haben es aber vorbesprochen mit der Bank.
Ne? Das ist egal, das war nicht vereinbart. Also es war nicht quasi fertig schriftlich zugesagt. Also wir haben Kapitalbeschaffung im zweiten Jahr gemacht.
Das ist das verrückt. Ich hatte Teilnehmer hier, sie haben mir das erzählt vor ein paar Wochen, die wurden von derselben Bank weggeschickt. Es darf nicht nochmal bewertet werden. Die mussten zu einer anderen Bank.
Klar, es gibt das Niederswertprinzip, das ja grundsätzlich erstmal 12 Monate lang gilt. Aber jetzt weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ob es da eine Unterscheidung zwischen Verbraucher und GmbH gibt. Bei uns natürlich immer in der GmbH gewesen, aber da haben wir das.
Gut, wissen wir nicht genau, aber ich glaube, der springende Punkt ist, du sagst, wenn ich hier eine Immobilie vor mir liegen habe und ich wüsste jetzt, dass ich den Wert signifikant steigern kann mit einer Sanierung, die mehr als 15% kostet, dann sollte ich das jetzt tun, den Wert heben, weil ich sag mal, Business vor Steuern sparen.
Ja.
In dem Fall. Dann mal so. Aber selbst wenn das für einen Bestand ist und ich das halte, könnte es mit Nachbeleihung Sinn machen, das weiß dann auch wirklich zu tun.
Ja.
Okay. Gut. Noch was beim Sanieren, worauf zu achten?
Das ist eigentlich die wichtigste Sache, dass man die 15%-Grenze im Auge hat. Jetzt,
und sich das Geld nach Möglichkeit für die Sanierung von der Bank holt, damit es nicht die eigene Liquidität kostet, aber in der Steuer landet. Ne? Das ist absolute Kunst.
Ich habe ganz oft ein Beispiel erzählt, das ist passiert in dem Haus, wo wir die erste Wohnung gekauft haben, die allererste Wohnung, die ich damals gekauft habe, die zweite haben wir zusammen gekauft im selben Haus. Und da war ich quasi total baff, weil da eine neue Heizung eingebaut werden sollte. Und was dann funktioniert hat, ist, wir konnten durch den Einbau der neuen Heizung die Miete steigern. Also einfach auch umlegen und haben aber, ich hatte auch mit dem Mieter gesprochen, gesagt, das ist die neue Miethöhe, dafür eine neue Heizung, der wollte unbedingt eine neue Heizung haben. Haben uns das Geld von der Heizung, für die Heizung von der Bank geholt. Das heißt, wir hatten, also mussten dafür kein Geld ausgeben, es kam von der Bank. Die Mietsteigerung war aber mehr, als wir zusätzliche Bankrate quasi hatten durch die Heizung, die wir finanziert haben. Und wir haben es von der Steuer abgesetzt. Das heißt, wir haben nachher mehr Geld auf dem Konto gehabt als vorher und einen besseren Cashflow.
Ja, ist der Hammer.
Sehr gut.
Und die Immobilie ist mehr Geld wert.
Und die Immobilie ist mehr wert.
Wenn man sie verkauft, hat sie auch noch eine Wertsteuer
gebracht. Das ist nicht außergewöhnlich, Standard, ne, dass man das so machen
kann. Ich kann noch eins draufsetzen.
Ja.
Ich hatte einen Teilnehmer hier, da war auch die Heizung fällig und die hätte ihn aber über die 15%-Grenze gehoben. Und da haben wir mal kurz überlegt, was könnte denn auch in der Wirtschaft für eine Lösung deine Rolle spielen? Contracting.
Ja.
Und da haben wir uns so einen Contracting-Vertrag besorgt und geguckt, fremdüblich. Und da hat seine Frau quasi die Heizung eingebaut. Und jetzt kommt's, wenn du in einem fremden Haus eine Heizung betreibst, ist das eine Betriebsvorrichtung. Das heißt, es gilt als bewegliches Wirtschaftsgut und sie konnte noch IAB ziehen für die Heizung. Und er hat die 15%-Grenze eingehalten. Also Investitionsabzugsbetrag ist, was man üblicherweise zieht, wenn man Photovoltaikanlagen anschafft. Da kann man bis zu 3 Jahre vorher schon die Hälfte der Anschaffungskosten in die Steuer als Verluste aus Gewerbebetrieb eintragen. Und hier ging es halt dann für eine Heizung.
Ja?
Gilt als Betriebsvorrichtung, das also gilt als Betriebsvorrichtung.
Es ist geil, die Frau hat jetzt die Heizung gekauft und vermietet sie quasi, also verliest, verpachtet, für was auch immer.
Ihr Geschäftsmodell ist jetzt, dass sie dort Wärme produziert und an ihn verkauft.
Ja, verkauft quasi die Wärme, ist das geil. Weil bei Contracting denkt man jetzt an irgendwelche großen Unternehmen, oder? Kann doch die Frau machen.
Aber wenn das meine städtischen Versorger machen dürfen in Contracting, warum soll das die Frau oder der Mann nicht machen dürfen?
Klar. Okay, versuchen wir das mal kurz auf die Zahlen nochmal zu beziehen. Cashflow versus steuerliches Ergebnis. Wir haben vorher gesagt, wir haben grob 6.600 Euro Mieteinnahmen. Wir haben 3.750 Euro Bankrate irgendwie gehabt, das war unsere Cashflow-Berechnung. Jetzt waren in diesen 3.750 Bankrate war quasi ein Tilgungsanteil drin, also kannst du mir jetzt einmal herleiten, wie unterschiedlich der Cashflow ist zum steuerlichen Ergebnis, weil jetzt haben wir gerade ein Restnutzungsdauergutachten gemacht, das hat uns 5% Abschreibung bescheinigt, also 20 Jahre Restnutzungsdauer und wir haben jetzt gerade Sanierung so optimiert, dass wir nochmal 149.000 Euro in das Haus investiert haben, oder
50. Ja, ja.
die wir sofort abziehen können. Was passiert jetzt mit meinem steuerlichen Ergebnis?
Ja, das geht extrem runter. Wir haben jetzt von also Abschreibung 5% auf 800.000 in 40.000 Abschreibungen. Mhm. Wir haben
wo muss man das pro Monat wieder rechnen, ne?
Wir haben die ach so,
lass doch mal kurz aufs Jahr erstmal rechnen.
Okay, genau, lass aufs Jahr rechnen. Das mal,
genau. Wir haben Zinsen von 3,3% auf 1 Million, also 33.000, wobei
73.000.
73, genau.
Also mit den 40, ja.
Und wir haben jetzt diesen Einmalverlust, wenn man die komplette Sanierung dort reinkriegt, von 150.000. Wenn da jetzt bankfinanziert ist, würden wahrscheinlich die Zinsen auch noch ein Stück hochgehen, auf die 150 noch, diese 3,3%, das sind im Jahr dann nochmal 3.300 Euro mehr, 78, 81 und jetzt noch die Sanierung 150 sind 231. Ja, okay. Ne? Das heißt, mein Cashflow ist jetzt immer noch positiv, stabil, aber die Steuerersparnis 40%, das sind knappe 100.000 Euro.
Warte, 230.000 Euro dürfen wir abziehen in Summe?
Ja.
Von was waren unsere Mieteinnahmen im Jahr?
80.000.
Ja. Die hast du jetzt schon abgedrückt. Nee, 230 minus 80. Wir sind 150 negativ im steuerlichen Ergebnis pro Jahr. Das heißt, wir haben ein negatives Ergebnis im Monat von 12.000 oder was?
12.000,
Also das heißt jetzt effektiv, wir zahlen auf alle Einkünfte aus diesem Haus gar keine Steuern. Mhm. Und darüber hinaus dürfen wir noch weitere 150.000 Euro Einkommen, die wir aus einem Arbeitnehmerjob haben, aus anderen Immobilien haben, was auch immer. Nur keine Kapitaleinkünfte, ne? Nichts, was Abgeltungssteuer quasi ist. Aber noch weitere 150.000 Euro, die eigentlich mit 40% versteuert werden würden, dürften wir komplett steuerfrei stellen.
Genau.
Was wirklich dazu führt, dass man dann, wenn man irgendwo zum Beispiel als Arbeitnehmer ganz normal Lohnsteuer abgeführt hat und dann nicht irgendwas hat eintragen lassen. Also jeden Monat hat man logischerweise viel weniger netto als brutto bekommen. Mhm. Und man reicht so eine Steuererklärung ein, dann kriegt man einfach wirklich einen Steuerbescheid und da steht dann drin, herzlichen Glückwunsch, wir überweisen Ihnen jetzt 60.000, 70.000 Euro oder sowas zurück, ne? Aufs Konto, die Sie aus Versehen zu viel an uns überwiesen
haben. Genau, und als Unternehmer timet man das ja noch so, dass man im Idealfall, wenn man dann eine Ausschüttung macht, das in diesem Jahr tut.
Genau, würde man dann auch dem Moment eine Ausschüttung machen.
Ich persönlich würde mich ärgern über die Steuererstattung, weil die bedeutet nichts anderes, als das Finanzamt ein Jahr lang Zeit hatte, mit meinem Geld zu arbeiten. Als richtiger Goat macht man diesen Verlust im Rahmen der Lohnsteuerermäßigung geltend. Und das, also was das mit eurer Bonität bei der Bank macht, wenn auf eurem Lohnzettel dasselbe Brutto steht, aber dann keine Steuer mehr abgezogen wird und das als netto ausgezahlt wird.
Aber Mega-Hack, wenn man das 1, 2, 3 Jahre sauber macht und das hinbekommt, das einzutragen und dann auf der Lohnsteuer, auf dem Gehaltszettel, aber auch auf der Lohnsteuer-Jahresabrechnung vom Arbeitgeber wirklich einfach dieser Umfaktoren, also der ist dann ja 30-40% höher, der Nettolohn, draufsteht. Überlegt mal, was das mit der Bonität macht. Das stimmt, das ist ein Riesenunterschied.
Auf jeden Fall wären das jetzt 5.000 Euro mehr netto gewesen. Einfach nie erst dann Steuererklärung worden, bis dein Bearbeiter vielleicht aus der Vater-Kind-Kur wiederkommt und dann kriegst du irgendwann November, Dezember im Folgejahr die Erstattung. Die hast du schon fast 24 Monate vorher, weil du im Januar schon
das gar nicht erst bezahlst, sonst
genau, finanziert. Genau, richtig. Und das ist eine Sache, da nehme ich mir wirklich im Dezember immer einen halben Tag Zeit und prognostiziere meine privaten Vermietungsverluste, um den richtigen Betrag in meine Steuererklärung also in meinen Antrag auf Lohnsteuermäßigung einzutragen, weil ich dann ab Januar schon wieder ein höheres Netto habe.
Glaubst du, du tust den Leuten leid im Finanzamt? Wenn die dann immer die Zahlen sehen, Mensch, der Richter wieder.
Dem geht's wirklich schlecht. Guckst du dich mal an, für Geld verliert.
Ja, geht's dir
mach
richtig.
Mach nie in also. Immobilien. Du hast so dein Einkommen ist, also jeder Finanzbeamte hat ein höheres Einkommen als ich jetzt, muss ich sagen.
Ja. Lass uns bitte das aber nochmal kurz. Das ist ja ein Effekt, ein sehr großer Effekt, ein Großteil des Effektes kommt von dieser Sanierung.
Ja.
Wir haben jetzt gerade gesagt, wir machen 12.000 Euro steuerlichen Verlust. Deswegen hast du gesagt, das bringt mir 5.000 Euro mehr, ne, weil 40% irgendwie wahrscheinlich. Mhm. In Jahr 2 habe ich ja diese fette Sanierung nicht mehr.
Ja.
Dann habe ich nur noch den Effekt von der optimierten Abschreibung durch einmal Kaufpreisaufteilung und einmal Restnutzungsdauer. Wie groß ist der Effekt jetzt gewesen ist dann mein Verlust? Wie steht dann die Immobilie da?
Habe ich immer noch 80.000 Mieteinnahmen. Vielleicht habe ich die das erste Mal angepasst. Dann habe ich immer noch 40.000 Abschreibung und mit dem Darlehen auf die Sanierung ungefähr 36.000 Euro Zinsen. Damit bin ich in einem leichten Plus. wenn noch so die kleinen Themen kommen.
Also zahlt die Immobilie quasi keine Steuern?
Ich zahle einfach keine Steuern auf die
Auf die Immobilie. Aber mein, wenn ich jetzt ganz normal nebenbei einfach Arbeitnehmer bin, da zahle ich ganz normal meine Steuern, weil die Immobilie mir dann dabei nicht mehr hilft. Ich kann natürlich dann im Jahr zwei eine zweite kaufen, das wieder machen. So.
Zum Beispiel könnte ich ja die 60.000 Euro, die ich gerade vom Finanzamt bekommen habe, nehmen als Eigenkapital für den Kauf einer weiteren Immobilie, wo ich das gleiche Spiel wiederhole. Ja.
Perpetuum mobile.
Und nach 10 Jahren fange ich an, die erste Immobilie steuerfrei zu verkaufen, wo dann ein deutlich größerer Betrag draus kommt, kann ich das ganze Rad 3 Nummern größer bauen. Genau. Das ist jetzt nicht in diesem Moment erfunden, sondern das machen ja Leute genau so, wo man dann hinterher sich fragt, die haben ja alle keine 500.000 Euro Startkapital gehabt. Wie haben die solche Riesenvermögen aufgebaut, indem man das Spiel so spielt? Ne?
Richtig.
Ja. Okay, ja, VV GmbH, du hast schon gesagt, müssen wir selbstverständlich drüber reden. Ist ja, weiß ich nicht, also ich glaube, du hast mit dazu beigetragen, dass das Thema sehr groß geworden ist, im Internet so irgendwie, also das ist so, und dann wird's, gab auch schon das Handelsblatt, hat sich glaube ich schon ausführlich dann mal darüber geäußert, dass das ja aus gewissen, also jetzt alle sollen VV GmbHs gründen, und aber eigentlich ist das gar nicht so toll, weil dann hat man das Geld ja in der Firma und kriegt es nicht wieder raus.
Rechnet die FAZ auch einmal alle 4 Monate vor.
Ach, war es die FAZ? Ich dachte, Handelsblatt,
ja. Also die FAZ macht's auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja, erzähl, was es ist und wer es
also kaufen kann. Ich mache das mal abhängig von der aktuellen Marktlage. Ne? Wir müssen ja schon damit rechnen, dass wir um die 3,5% Zinsen haben und die 2,5% Abschreibung, sage ich mal. Das heißt, wir kommen so auf 6% steuerliche Abzüge, ganz grob. Wenn ich jetzt ein 4- oder 5%er kaufe, dann bin ich steuerlich immer im Minus. Dann brauche ich keine VV GmbH, weil ich ja steuerliche Gewinne nur mit 15% besteuern will. Wenn ich in so einer Region wie hier unterwegs bin, wenn ich vielleicht Gewerbeimmobilien kaufe und vermiete, aber oder weil ich einfach gut einkaufe, dann gut entwickle. In dem Moment, wo ich im Spitzensteuersatz bin und 20.000 Euro nach dieser Berechnung zusätzlich besteuern müsste, dann zahle ich ja privat 8,5 oder 1.400 Euro bei 42% Steuersatz, den man relativ schnell im Privatvermögen hat. In der VV GmbH wären es aber 15. Und ich würde so bei einem Überschuss von diesen 20.000 Euro mal so diesen Break-Even-Point sehen, wo ich die Strukturkosten aus der Steuerersparnis zahlen kann und dann immer noch genug Geld übrig bleibt, was ich jetzt mehr zum Investieren habe, was ich privat nicht hätte, weil ich dort eine höhere Steuer zahle. Und damit 20.000 Euro Überschuss, privat 8.400 Euro Steuern, VV GmbH 3.000 mit 15%. Habe ich dort 5.500 Euro Differenz, knapp. Und wenn ich da jetzt, sage ich mal, noch 1.500 Strukturkosten abziehe für so eine kleine VV GmbH, habe ich 4.000 Euro. Und das ist das Eigenkapital. Das wird nicht ganz reichen, aber das ist zusätzliches Eigenkapital, um bei der Bank, wenn ich mit Faktor 10 hebele, für 40.000 mehr einzukaufen. Ne? Für 40.000 wird es jetzt nur wenige Wohnungen geben, aber da muss ich halt von meinem privaten Verdienst dann halt nicht 10.000 Euro nehmen, sondern nur 6.000 dazulegen. Und wenn ich immer noch die 10.000 übrig habe, kann ich halt dann anstatt für 100.000, kann ich halt für 140.000 eine Immobilie kaufen. Und so ergibt sich ein Zinseszinseffekt, der ein massiver Hockeystick ist.
Das unterschätzt man völlig, wenn man jetzt diese Zahlen einmal hört und denkt, ja, mein Gott, die 4.000 Euro und dafür jetzt eine GmbH und so. Aber das ist wie beim Zinseszinseffekt. Ne? Wir haben alle keine Gabe dafür, mit unserem Kopf uns Exponentialfunktionen vorzustellen. Das ist aber eine. Es ist also wirklich, wenn man das.
Ich glaube, du mittlerweile schon, weil du oft genug auf so eine Excel geguckt hast.
Ja, ja.
Dass dein Kopf automatisch
so macht. Eine halb autistische Begabung vielleicht dann irgendwie. Aber der Punkt ist, um das greifbar zu machen, du hast mal angefangen, das so zu skizzieren, einfach mit so ein paar Zahlen auf einer Folie. Ich habe das aus einem notorischen Drang heraus in eine Excel-Tapete bauen müssen. Wir haben da quasi ein Modell draus gebaut, wir beide gemeinsam, wo man diese Zahlen eingeben kann und das wirklich sieht, wie sich dann über 10, 15, 20 Jahre, indem man immer wieder das freie Geld nutzt, um weiteres Wachstum davon zu finanzieren, der Vermögenswert steigert und der Cashflow steigert im Vergleich zu, man würde das nicht tun. Also einmal das in der VV GmbH und einmal privat. Und da kommt raus, dass du also je nach Zahlen doppelt, dreimal so schnell Vermögen aufbaust und Cashflow. Und mit dem gleichen Vorgehen, ne, ich muss Akquise machen, ich habe Mieter, also am Ende, ich mache das Gleiche und komme einfach doppelt oder dreimal so schnell voran. Das ist die Magie der VV GmbH. Darum geht's.
Und die FAZ-Autoren, die dann immer nur vorrechnen, ja, in der GmbH zahlst du 15, den Rest nimmst du raus, 25, die entpuppen sich eigentlich oder die entlarven sich, dass sie keine Investoren sind.
Ja.
Weil der Investor, der nimmt doch das Geld jetzt, wenn der das jedes Jahr rausnimmt, dann kann er es ja wirklich privat machen. Aber wir wollen ja in einer Struktur sehr schnell wachsen und haben ja unser Einkommen auf privater Ebene schon. Und dann ist das richtig. Und deshalb, die jetzt hören, also lasst euch jetzt nicht einfach nur diese Steuersätze aufaddieren und kommt dann auf 40%, sondern denkt immer in Opportunitäten. Das ist Unternehmertum.
Also die vermögensverwaltende GmbH, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ist ein Instrument, um steueroptimiert Vermögensaufbau zu betreiben. Darum geht es. Und wenn man dann irgendwann sagt, ich mache das ja schon, um irgendwann mit dem Geld auch mal in meinem Leben, vielleicht wenn ich irgendwann nicht mehr arbeiten möchte, ist das mein passives Einkommen, ist, Alter, irgendwann möchte ich das ja mal rausnehmen. Wenn man dann irgendwann hingeht, wenn man dieses Riesenwachstum mal gemacht hat, steueroptimiert, dann kann man ja das Geld sogar ausschütten. Dann bleibt immer noch deutlich mehr Geld über, was privat ankommt, als wenn man es von Anfang an privat gemacht hätte. Übrigens, ich weiß nicht, ob wir es in diesem Video jetzt erwähnt haben, wir machen ja ein gemeinsames Webinar. Ein Live-Webinar, wo wir steuerlich nochmal durch alle Themen durchgehen. Da machen wir diese Tabelle auf und spielen wirklich live ein bisschen mit den Zahlen und zeigen, wie genau dieser Vermögensaufbau in der VV GmbH funktioniert. Das muss man einmal gesehen haben, um zu verstehen, was da eigentlich wirklich die Magie ist.
Und dann kenne ich auch niemanden, der dann vielleicht 3-4 Millionen in so einer VV GmbH hat und die auf einmal ausschütten muss. Ja. Also selbst wenn man sich etwas nimmt. Und ich habe ja, das zeige ich bestimmt auch in dem Webinar, ich habe mir ja also letztes Jahr mal 700.000 Euro ausgeschüttet, steuerfrei, weil ich halt dieses Prinzip Verluste ins Privatvermögen, Gewinne in der Struktur. Und wenn ich es schaffe, in einem Jahr Verluste zu allokieren bei mir im Privatvermögen aus Denkmal, Sanierung, Investitionsabzugsbetrag.
Hatten wir ja gerade ein Beispiel.
300.000 Euro Verlust oder die 150, die du hast, dann die wir gerade hier ausgerechnet hatten. Man kann ja im Teileinkünfteverfahren letzten Endes so ausschütten, dass man nur 60% der Ausschüttung besteuern muss.
Ja.
Wenn ich also 150.000 Euro Verlust habe und nehmen wir an, ich habe dem Jahr jetzt mal kein Gehalt, weil ich als Geschäftsführer das bestimmen kann oder das auf mein Sabbatical-Jahr getimt habe, wie auch immer, ich habe 150.000 Verlust, dann könnte ich mir 250.000 Euro ausschütten und wäre noch bei Null. Wir wollen ja nicht bei Null sein, wir wollen ja die unteren Progressionsgrößen etwas abfedern. Wir können also, schön rechnen ist, wenn ich mein Zieleinkommen 60.000 Euro ist, kann ich mir also nicht 250, sondern 350 ausschütten. 60% davon sind 210.000 und der Verlust von 150 nimmt die ersten 150 weg, bleiben 60.000 Euro übrig. Dann hat man vielleicht noch ein paar Kinderfreibeträge, Krankenversicherung. Da zahlt man vielleicht 10.000 Euro Steuern und
auf 350.000 Euro, die man sich ausgeschüttet hat, wenn man das richtig gestaltet, auf diese Art.
Das dürfte so eine Ausschüttungsbelastung von 3% sein?
Ja.
Na?
Also erstmal ein Punkt, jeder, der jetzt dieses Webinar gerne sehen möchte, wo wir da durchführen und wirklich auch diese VV GmbH mit den Zahlen in der Tabelle uns anschauen, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt's die Anmeldemöglichkeit, das ist ein Live-Webinar, es gibt durch 3 Termine, es gibt auch jetzt dann nur die 3 zum Anmelden, lohnt sich wirklich dabei zu sein. Ja.
Ich will einen Punkt machen für die VV GmbH ganz kurz, oder?
Ich wollte es zusammenfassen, ja.
Ja, das Grandiose an der VV GmbH, ich habe also ja, jetzt relativ schnell 200 Einheiten aufgebaut und ich sag immer, der große Sprung beim Aufbau meines Portfolios kommt vom Verkauf von Immobilien, nicht vom Behalten. Und ich bin ja 14 Stunden am Tag Steuerberater, aber irgendwie, also ich mache jetzt nicht fix und flip, da fehlt mir die Zeit dafür, aber so ein Immobilien kaufen, die sachte entwickeln, Neuvermietungen, Mieten anpassen, notwendige Sanierung machen, dann hat man bei so einem Mehrfamilienhaus auch über 3-4 Jahre die Chance, da mal 300.000-400.000 Euro am Markt im Verkaufsfall mitzunehmen. Das ist halt im Privatvermögen, ich bezeichne eigentlich die 10-Jahres-Frist immer als Hemmnis beim Vermögensaufbau, weil man da immer recht lang wartet in der VV GmbH. Und das gehört auch zu unserer Berechnung steuerlicher Überschuss dazu, Verkaufspreis minus Einkaufspreis. Und wenn ich dann halt die Chance habe, eine Immobilie zeitnah am Markt zu platzieren, vielleicht zu einem höheren Preis auch, was mir die Bank geben würde, dann will ich die verkaufen können. Da kommt auch wieder die VV GmbH ins Spiel, wie man hier nochmal sehr, sehr schnell einen großen Schluck aus der Pulle nehmen kann.
Ja, also ich wollte gerade nur nochmal zusammenfassen, wir sind jetzt in der Diskussion ja auch gelandet über, warum macht das Sinn und was es da für Artikel gab und so. Nochmal für jeden, der jetzt hier das erste Mal zuhört, du korrigierst mir, also ich kaufe eine Immobilie. dann kann ich eine Entscheidung treffen, ob ich sie als Privatperson kaufe. Oder ich kann vorher zum Notar gehen, eine eigene GmbH gründen, die nur mir gehört. Geht auch tatsächlich schnell und dauert nur ein paar Minuten, was er da vorliest. Dann habe ich eine GmbH, dann besitze ich also eine Firma, ja, also Kapitalgesellschaft. Diese GmbH bekommt einen Sonderstatus als vermögensverwaltende GmbH. Da ist sie steuerlich begünstigt und muss nur 15% Steuern bezahlen. Da muss ich auf ein paar Dinge aufpassen. Ich darf ein paar Dinge nicht tun. Ja, dann, wenn ich zu viel Immobilien handle und so, wird die gewerblich.
Sprechen wir auch im Webinar über die Details.
Ne, und was genau eine VV-GmbH und so weiter da erfüllen muss. Und dann habe ich eben 15% Besteuerung auf meine Mieteinkünfte, die wir vorhin ja alles haben wir ja gesagt, wie kann ich das optimieren mit Abschreibung hier und da und so. Das, was dann rauskommt, muss ich in der GmbH nur mit 15% versteuern. Privat, sagen wir mal, mutmaßlich mit 42%, wenn ich da in dem Steuersatz bin. Ja. Das ist natürlich eine große Differenz. Ein Unterschied entsteht. Ich habe das Geld aber dann in dieser Firma liegen. Und da habt ihr gerade über die Explore gesprochen, dann über die Zeit entsteht aber in der Firma halt so viel mehr Geld, weil sie Steuern spart, dass ich damit wieder neu investieren kann. Und dann wird das Vermögen in Summe einfach sehr viel größer und das liegt dann in meiner VV GmbH. Ja. Genau. Und du hast ganz eingangs gesagt, um die Klammer nur zu schließen, dafür muss eine Immobilie natürlich auch so gut sein von den Zahlen her, dass sie ein steuerliches Ergebnis alsbald produziert, was für mich zum Problem wird.
Ja.
Ja, nur dann macht eine VV GmbH Sinn. Wenn sie das gar nicht tut, wenn das eine Immobilie ist in München, die per se schlechte Mietrenditen haben und so, dann kann es auch gut sein, dass die Entscheidung richtig ist, sie privat zu kaufen.
Ja. Ja.
Okay, wir haben es ja letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, was genau rauskam. Wir hatten ja so, du grillst die Immocation-Gründer, also uns beide mit unserer Steuer. Wir haben ja sehr viele entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser in eine VV GmbH gekauft und da sehr viel da drin entwickelt. War das schlau, das so zu machen?
Ja, das haben wir ja damals im Detail diskutiert.
Ja, ich wollte nur noch mal die Kurzantwort jetzt wissen.
Es ist schlau, das zu machen, wenn die Überschüsse jetzt so hoch sind in diesem 10-Jahres-Zeitraum, dass die privat zu einer sehr hohen Steuerlast geführt hätte. Mhm. Und was ich halt auch die Flexibilität finde, stell dir mal vor, die Zinsen droppen jetzt 1%. Die könnt ihr rauswerfen, nach 6 Jahren 6b-Rücklage bilden, um den Gewinn erstmal nicht versteuern zu müssen.
Das müssen wir uns nochmal erklären gleich.
Bei 15% besteuern. Genau, die 6b-Rücklage, das ist was eine VV GmbH zum Beispiel auch hat. Wir müssten dort nicht 10 Jahre warten, um steuerfrei zu verkaufen, sondern die 6b-Rücklage sagt, wenn eine Immobilie 6 Jahre im Betriebsvermögen ist, das ist in der GmbH immer der Fall, und dort im Anlagevermögen zugeordnet, ist bei einer VV GmbH auch der Fall, weil wir halt als langfristiges Vermögen dort reingekauft haben. Wenn ich diese Immobilie verkaufe, kann ich den Gewinn steuerfrei stellen. Ich muss ihn aber, also nicht die einzelnen Euros, die ich dabei verdient habe, aber diesen buchhalterischen Gewinn, den muss ich innerhalb von 4 Jahren auf eine neue Immobilie umbuchen. Bei der neuen fehlt mir dann in dieser Höhe entsprechend die Abschreibung. Es ist dann tendenziell, versteuere ich dann den Gewinn, aber dann halt auf 50 Jahre verteilt, wenn es 2% Abschreibung gibt. Und wenn ich die 4 Jahre mit dazu zähle am Anfang, auf 54 Jahre verteilt, wer macht das nicht?
Ich besteuere ihn außerdem auch nicht mit 42%, sondern ich besteuere ihn für die ersten 3 Objekte eigentlich nur mit den 15%.
Ne? Ja.
Also der ganze Steuerschaden, um den es da geht, ist auch noch viel, viel geringer. Also das ganze Argument mit, oh, aber die GmbH darf ja nicht steuerfrei verkaufen und deshalb muss man alles privat kaufen, ist auch ein Quark, wenn man es mal wirklich im Detail versteht. Ne?
Genau,
also hat schon viele Vorteile. Ich würde sagen, die meisten Immobilieninvestoren, die wir kennen, die über ein paar kleine Wohnungen hinauswachsen, die machen es dann irgendwann in aller Regel mit VV GmbH aus, ne? Ja.
Genau.
Okay, wir haben noch 2 Themen.
Also mit einer Holding eben typischerweise dann drüber, ne? So macht man es dann in der Praxis, dass man da, also typischerweise da drüber noch eine Ebene hat, damit dann die
ganz vergessen, Holding.
Ich mache die auch, oder bitte. Ja, nur.
Gehört zum großen Steuerberater.
Die Kurzversion quasi. Also würden wir jetzt neu anfangen, würden wir nicht einfach eine VV GmbH gründen, sondern wir würden eine Holding gründen, was auch nur eine GmbH ist, die nennt man dann einfach nur Holding oder sonst irgendwas. Die würde dann wiederum die VV GmbH gründen. Das hat, kannst du gleich nochmal erklären, hat mehrere Vorteile. Einer ist unter anderem, dass man jetzt dann auch vielleicht verschiedene vermögensverwaltende GmbHs haben kann, die verschiedene Arten von Investments machen oder möglicherweise auch mit Partnern zusammen sind oder sowas. Und man kann jetzt das Geld aus der einen Gesellschaft über die Holding in die anderen Gesellschaften hineinbewegen, ohne dass das irgendwie mal die private Steuersphäre berührt, so dass quasi kaum Steuern in diesem ganzen Thema fällig werden. Die Holding ist quasi die große Spardose, die darunter verschiedene Dinge eben macht. Es hat dann aber auch, ne, also ich glaube, Haftung nennst du immer noch mal als zusätzliches Thema. Vielleicht willst du es noch einmal ganz kurz.
Ja,
warum sollte man es einfach immer mit einer Holding machen?
Holdings für alle haben wir schon
Videos gemacht. Also, das ist schon so ein unternehmerischer Grundgedanke. Wenn man zum Beispiel ein operatives Geschäft hat, bei Immobilien sehe ich jetzt nicht die große Haftung, aber ein operatives Geschäft hat, Angestellte sind, wo Risiken ist, Wettbewerber etc., dort wird es schon immer bestrebt sein, die Liquidität aus dem Unternehmen rauszunehmen im Rahmen von Ausschüttungen. Wenn ich die aber an mich privat ausschütte, zahle ich 25% Steuern, ist Anteilseigner eine Holding, die mir auch zu 100% gehört, zahlt die nur 1,5% Steuern. Also man hieft quasi dieses Geld über diese Haftungsbarriere hinweg und zahlt da kaum oder keine Steuern drauf. Das ist also der erste Grund, Risiko im operativen Unternehmen. Der zweite Grund ist für mich viel wichtiger, wenn ich jetzt ein Unternehmen aufbaue, eine Holding kann, genauso wie sie steuerfreie Ausschüttung bekommt, auch steuerfrei solche Unternehmensanteile verkaufen. Also jetzt nicht nur eine einzelne Aktie, die ich kaufe an der Börse, sondern ein Unternehmen. Und ich baue doch kein Unternehmen auf, wo das Szenario, dass irgendjemand kommt und mir das ganze Unternehmen abkauft, so unwahrscheinlich ist, also da würde ich ja gar nicht erst anfangen mit dem Unternehmen. Und deshalb, also wenn ich jetzt ein Geschäftsmodell starte, dann will ich ein Geschäftsmodell, was ich irgendwann mal zu einem Faktor X an irgendein Private Equity verkaufen kann. Und da gehört natürlich eine Holding drüber, weil den Gewinn will ich ja dann auch nicht besteuern.
Gibt viele Startup-Gründer irgendwie, die da vielleicht nicht richtig beraten waren oder so, die quasi einen großen Exit machen, keine Holding drüber hatten, ist relativ blöd.
Ja,
relativ teuer.
Relativ teuer, ja.
Sind häufig ITler bestimmt. Ja. Also nicht, das war nichts gegen ITler. Aber ich hab,
du weißt, dass wir beide Wirtschaftsinformatik studiert haben.
Ja, ist das so?
Ja, ist
so. Na, habt ihr eine Holding?
Wir haben Wirtschaftsinformatik studiert, also so halb IT, deshalb haben wir es auch nur halb richtig gemacht.
Genau, weil wir haben eine gemeinsame Holding,
auf halber Strecke, ja.
Ja. So, nächstes Thema, Ehegattenschaukel. In der Pause wollte der Stefan gerade schon unbedingt dich anfassen, was du sehr nachvollziehbar findest.
Ja.
Warum er das genau will, weiß ich nicht, deswegen sitze ich zwischen euch. Trotzdem könnt ihr jetzt mal die Ehegattenschaukel vorführen, glaube ich.
Ja, was ist die Ehegattenschaukel? Im Grunde genommen nichts Besonderes. Bei der Ehegattenschaukel geht es darum, eine Immobilie zu verkaufen.
Nichts Besonderes. Also ich glaube, das ist einer der krassesten Tricks, wo die Leute...
Ja, du hast recht. Im Grunde genommen ist aber nur eine Sache anders, als wenn ich eine Immobilie von Dritten kaufe, dass ich keine Grunderwerbsteuer bezahle zwischen Ehegatten.
Ja.
Aber wenn man jetzt sagt...
Und dass die Immobilie in der Familie bleibt.
Richtig. Angelehnt an eins meiner Lieblingsbücher, was ich empfehlen kann, gleich nach die Do-it-yourself-Rente kommt T. Harv Eker, so denken Millionäre. Und da geht es immer drum, entscheidet sich die Mittelschicht eher für entweder oder und die Superreichen für wie kriege ich beides. Und die Ehegattenschaukel gibt diesem Gedanken wirklich eine greifbare Handlungsempfehlung, weil man eine Immobilie, die man 10 Jahre hat, die kann man ja auf dem Markt verkaufen, macht sich dann wieder liquide. Oder man verkauft die Immobilie an den Ehegatten, macht sich liquide, wenn der Ehegatte die Immobilie abkauft und spart dabei noch einen Haufen Steuern. Weil man, auch wenn man an den Ehegatten verkauft, dann diese Wertsteigerung halt mitnimmt. Man vom Ehegatten im Zweifel noch Cash kriegt, wenn er ein Bankdarlehen aufnimmt. Er kann aber auch ein Verkäuferdarlehen aufnehmen. Das heißt, da nimmt man gar kein fremdes Geld, sondern man verkauft dann an den Ehegatten und sagt sinngemäß, lieber Stefan, ne, du hast mir schon mal das Jawort gegeben, diesmal sag nochmal ja zu meiner Immobilie, zu Preis X.
Und schmilzt dahin.
Du schuldest mir aber das Geld. Du musst erstmal nichts bezahlen, außer die Zinsen.
Ja. Ich möchte es einmal mit Zahlen machen, damit es greifbar ist. Martin, du hast vor 10 Jahren für 500.000 Euro eine Immobilie gekauft. Die ist toll, trägt sich von selber und so weiter. Ist in einer Lage, wo sich auch sowohl Werte als auch Mieten deutlich weiterentwickelt haben im Laufe der Zeit. Diese Immobilie ist heute 1 Million Euro wert. Mhm. So. Die könntest du einfach weiter behalten. Wir beide, ne, sind verheiratet. Wir wollen die auch, deshalb möchte ich dich auch gerne anfassen regelmäßig. Die Immobilie wollen wir an sich gerne behalten, weil die gefällt uns. Da haben wir viel Liebe reingesteckt und sowas, sind auch glücklich mit den Mietern und so weiter und so fort. Wir wollen die also eigentlich jetzt nicht nach extern verkaufen. Jetzt könntest du die einfach behalten. Die hast du damals alleine gekauft. Warum? Weil wir damals schon uns mit dem Thema Steuern beschäftigt haben. Sagen wir gleich was dazu. Wenn du sie aber behältst, hast du das Problem, diese 500.000 Euro Wertsteigerung, die hast du nur in den Büchern, haben wir nur in den Büchern, die haben wir nicht auf dem Konto. Eigentlich hätten wir diese 500.000 Euro gerne, um unseren weiteren Vermögensaufbau mit Eigenkapital zu versorgen. Punkt eins. Ja. Punkt zwei, die Abschreibung, die wir gemeinsam in unserer Steuererklärung eingeben, die läuft noch immer nur auf die, den Gebäudeanteil der 500.000 Euro von damals, sagen wir mal auf 400.000 Euro Abschreibungsgrundlage. Wären aber eigentlich, würdest du die heute neu kaufen, wäre der Gebäudewert, keine Ahnung was, 800.000 Euro, dann würde die Abschreibung darauf laufen. Also wir schenken die Hälfte der Abschreibung. Das ist einfach kein besonders toller Zustand. Da geht's um richtig Kohle. Und deshalb gehst du jetzt hin und sagst eben, lieber Stefan, gibst mir nochmal das Ja-Wort, möchtest du meine Immobilie kaufen? Und jetzt verkaufst du mir die Immobilie. Ich kaufe dir die jetzt ab für 1 Million Euro. Grunderwerbsteuerfrei erstmal, weil unter Eheleuten Grunderwerbsteuer wegfällt. Ja, klar, Notar wird fällig, Makler wird nicht fällig, ne? Notar wird fällig, auf eine Auflassungsvormerkung können wir verzichten und so, also auch Notargebühren und sowas ist erstmal nicht so viel, gibt sogar auch noch Sonderkonstrukte, wie man das ganz vermeiden kann, aber das machen wir jetzt erstmal. Was passiert jetzt? Erstmal muss ich dir 1 Million Euro bezahlen für diese Immobilie, damit die in mein Eigentum übergeht. Die kann ich mir von der Bank holen, einfach nur sagen, ich kaufe hier eine Immobilie, die ist 1 Million Euro wert, wollt ihr mir bitte 1 Million Euro leihen? Das ist der einfachste Weg, ne? Mhm. Dann haben wir einfach so, als ob wir die gerade neu gekauft hätten, haben unsere Immobilie, sind glücklich, wir kennen die Mieter und so weiter, alles funktioniert toll, haben 500.000 Euro mehr gemeinsam auf dem Konto als vorher, die können wir nutzen, um weiter tolle Immobilien zu kaufen. Variante 1. Variante 2, du gibst mir einen Verkäuferdeil und sagst, hier ist die Immobilie, jetzt schuldest du mir halt einfach 1 Million. Lassen wir jetzt erstmal für ein paar Jahre so. Ne? Schulde ich dir einfach das Geld. Ja. So, haben wir Zinsen, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber so funktioniert das mit dem Kaufpreis erstmal. Der kann fließen über eine Bank oder der fließt gar nicht. Wenn er gar nicht fließt mit dem Verkäuferdarlehen, ergibt sich noch ein netter Steuertrick. Den kannst du gleich besser nochmal erklären mit den Zinsen. Und jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt haben wir die Abschreibungsgrundlage verdoppelt. Weil egal von wem ich die kaufe, ich habe gerade eine Immobilie gekauft, die 1 Million gekostet hat. 800.000 davon ist der Gebäudeanteil. Jetzt darf ich die Abschreibung auf den doppelten Wert quasi machen. Die Abschreibung ist jetzt doppelt so hoch wie vorher. Und das tragen wir einfach weiterhin gemeinsam in unsere Steuererklärung ein. Linke Tasche, rechte. Es ist egal, wem die Immobilie gehört. Jetzt haben wir einfach doppelt so viel Abschreibung und haben potenziell ein paar tausend Euro mehr netto auf dem Konto jedes Jahr. Ne? Mhm. Alleine dafür hat sich so eine Aktion schon gelohnt. Also bezahlen wir mindestens mal irgendwie einen schönen Familienurlaub von wahrscheinlich von der Aktion.
Kann man ja jetzt sich leicht herleiten. 400.000 Euro mehr Abschreibung mal 2% sind 8.000 Euro Abschreibung pro Jahr. Mhm. Mal 42%, 3.300 Euro Steuerersparnis.
Mehr netto. Jedes Jahr. Hm. Ansonsten alles gleich erstmal. Genau. Ist ja schon mal, ist cool. Also, du musst mal für arbeiten für 3.300 Euro irgendwie. Ist vielleicht, keine Ahnung, Monatsgehalt für viele Leute, so, ne? Und jetzt haben wir entweder, das habe ich gerade gesagt, 500.000 Euro von der Bank auf dem Konto. Und das ist bei so einem Verkaufsvorgang immer sehr leicht. Auch irgendwie kann man noch eine neue Bank dann ins Boot holen. Ist ja ein ganz normaler Verkaufsvorgang. Kriegt man also relativ gut hin. Die haben wir jetzt auf dem Konto, können mit denen arbeiten. Oder wir machen es mit dem Verkäuferdarlehen. Und jetzt kannst du mal einmal, was passiert beim Verkäuferdarlehen? Da haben wir nicht einmal einen großen Betrag auf dem Konto, weil ich zahle das Geld an dich gar nicht. Du hast es mir geliehen.
Ja.
Aber für das Leihen musst du jetzt Zinsen von mir nehmen.
Ne? Richtig. Ja. Und das sollte ich auch machen und nicht zu knapp. Wichtig.
Das wiederum finde ich jetzt nicht so nett.
Wichtig ist jetzt für die Zuhörer, die so gerade ein bisschen ins Zweifeln kommen, und auch im Gesetz nachlesen wollen, Paragraph 32d Absatz 2 Nummer 1, dort bewegen wir uns gerade, warum ist wichtig?
Deswegen hast du ihn geheiratet, oder?
Normalerweise kommt jetzt immer der Einwurf, ja, aber bei den Zinsen funktioniert das sogenannte Steuersatzgefälle nicht. Ich sag mal, worauf wir hinaus wollen. Du zahlst jetzt auf dein vermietetes Objekt, das ist es ja, Zinsen an mich, und setzt die im Rahmen deiner Vermietungseinkünfte ab. Dort wirkt sich also 1 Euro Zins mit 42 Cent Steuerersparnis aus.
Ich schulde dir jetzt 1 Million Euro. Lass uns mal sagen, jetzt nehmen wir erstmal irgendein Beispiel. Lass ja über Zinssatz reden. Jetzt nehmen wir mal einfach nur 5% Zinsen. Ja. Wir wollen gleich mehr. Ne? Ja. Das sind 50.000 Euro im Jahr. Die muss ich dir tatsächlich bezahlen. Die schulde ich dir. Die darf ich jetzt bei mir in der Steuererklärung als Werbungskosten absetzen.
Das Richtig.
Zinsen, Schuldzinsen bezogen auf ein vermietetes Objekt. Also habe ich minus 50.000 trage ich in meiner Steuererklärung ein als Kosten. Die mindern mein zu versteuerndes Einkommen, das mit 42% besteuert wird. Ne? Also 42% von 50.000 Euro ist jetzt beziehungsweise meine Steuerersparnis dadurch, dass ich diese Zinsen da eintrage. 21.000 Euro Steuersparnis, danke. Jetzt kommen die aber bei dir ja als Einkommen an, die 50.000.
Richtig.
Was machst du damit?
Ich versteuere sie nur als Kapitaleinkünfte mit 25% Steuersatz.
Und zahlst damit?
12,5. Und damit haben wir durch das Tauschen des Geldes 8.500 Euro Steuern gespart.
Und das ist kein Witz, ne? Also bei
das ist kein Witz, ja.
Also wir haben jetzt einfach, wir haben dieselbe Immobilie, wir sparen mehr als 3.000 Euro wegen der höheren Abschreibung. Wir haben mehr als nochmal zusätzlich mehr als 8.000 Euro netto auf dem Konto an gesparten Steuern, dadurch, dass wir jetzt das mit dem Darlehen so gemacht haben.
Also in Summe genau sind es jetzt 12.000 Euro.
Und wir haben aus Versehen ja nur 5% Zinsen genommen, was viel zu wenig
war. Ja, jetzt, also ich weiß jetzt, welche Vorurteile mir dann immer entgegengeworfen werden. Das erste wird wahrscheinlich sein, woher soll denn die Frau, woher sollst du denn die 50.000 Euro nehmen? Passt das vom Cashflow her? Aber wir sind ja eine Familie, also wir tauschen ja nur Geld hin und her. Im Zweifel, wenn die Zinsen jetzt noch viel höher wären, könnte ich dir ja aus meinem, könnte ich dir ja auch das Geld vorher schenken im Rahmen unserer ehelichen Schenkungsfreibeträge von 500.000, also pro Jahr 50.000 und du könntest mir die Zinsen dann davon zahlen. Also das ist erstmal kein Problem. Das Thema Nummer zwei, das war die Vorschrift, die ich eben nannte. Dort steht eigentlich drin, dass nahestehende Personen dieses Steuersatzgefälle nicht nutzen können. Aber, und das sagt der Bundesfinanzhof, das ist nur für Fälle relevant, wo dieses Näheverhältnis dazu geführt hat, dass das Darlehen drittunübliche Konditionen hat. Und deshalb.
Und die, das waren die 5% falsch, die waren nämlich nicht üblich.
Richtig.
Ja.
Weil ich habe mir keine Sicherheit eingetragen für das Darlehen.
Ja.
Und ein unbesichertes Darlehen wird nach meinem Dafürhalten, wenn es dann noch endfällig ist, also tilgungsfrei jetzt, da würde ich schon lieber 10-12% nehmen.
Kann ja jeder mal versuchen, zur Bank zu gehen. Ich hätte gerne 1 Million Euro gekriegt, aber keine Grundschuld und auch sonst keine Sicherheit. Ne?
Richtig. Also
steht da 10-12%.
Mehr oder so Dispo-Zins. Ne?
Ja.
Und deshalb können wir dieses Steuersatzgefälle jetzt nicht nur mit 50.000 Euro nutzen, sondern vielleicht sogar mit 100.000 Euro.
Macht aus und den 8.000 Euro 16.000 Euro gesparte Steuern aus dem Gefälle.
Genau. So, und da muss man natürlich, das ist ganz wichtig, wir müssen nochmal betonen, Fremdüblichkeit. Also die Fremdüblichkeit bedeutet nicht, dass wir jetzt alle in Immobilienzins wählen für 3,5%, sondern Fremdüblichkeit bedeutet, dass die Zinshöhe zu den Konditionen, zu den Sicherheiten passen. Und wenn ich unseren Darlehensvertrag ausgestalte wie ein Dispo, also du kannst den dann jederzeit tilgen, wieder auffüllen und so weiter, dann dürfen wir auch Dispo-Zinsen verlangen.
Ja. Und jetzt darf das natürlich nicht dazu führen, dass, also korrigier mich, das Objekt in der Kalkulation dann irgendwie ad absurdum negativ ist. Ne? Also gibt es da irgendwie eine Grenze, dass man sagt, das ist jetzt, das würde man ja so nie kaufen, keine Ahnung, das ist jetzt nur noch Liebhaberei oder so, das Objekt, oder darf man das beliebig weit machen?
Das darf man beliebig weit machen.
Okay,
passt. Also es gibt so ein BMF-Schreiben, also so eine Dienstanweisung für alle Finanzbeamten, für ein Bundesfinanzministerium. Mhm. Und dort sagt das BMF-Schreiben, wenn du langfristig an Dritte vermietest, dann muss der Finanzbeamte von einer Einkunftserzielungsabsicht ausgehen, weil wir sind nicht die Wohlfahrt. Und nicht langfristig an Dritte vermieten ist, wenn du zum Beispiel zu günstig an nahe Angehörige vermietest, wenn du lange Leerstand hast, wenn das eine Ferienwohnung ist, die du auch hin und wieder privat nutzt oder wenn es irgendein Sondermietmodell ist. Ja. Da das alles nicht der Fall ist bei unserer Immobilie, vermieten wir langfristig an fremde Dritte und wir haben auch eine sogenannte Finanzierungsfreiheit.
Ja.
Dass wir jetzt so viele Zinsen bezahlen, könnte ja zum Beispiel daran liegen, weil du felsenfester Meinung bist, das hat ja heute Morgen deine Glaskugel gesagt, dass in wenigen Wochen der Zins wieder bei 2% ist.
Ja.
Natürlich würdest du jetzt kein langfristiges Bankdarlehen für 3,8% aufnehmen, sondern du wartest jetzt, um in 2 Jahren das Darlehen bei mir abzulösen und im Rahmen einer Umschuldung in 2% Bankkredit zu nehmen. Also das Finanzamt kann dir nicht vorschreiben, wie du die Geldbeschaffung machst.
Ja. Jetzt habe ich nämlich so eine total, also du hast das übrigens alleine gekauft, das Haus vor 10 Jahren, weil wir schon wussten, dass wir das machen. Wenn man nämlich gemeinsam drin steckt, dann kann man es nur zur Hälfte machen so und es also besser ist, man kauft wirklich abwechselnd die Immobilie. Ne? Und da steckt auch eine ganz interessante Antwort auf die Frage drin, wo kommt denn das Geld her? Also wenn immer ein Haus kaufst du, ein Haus kauf ich, ein Haus du, ein Haus ich und dann schaukeln wir die immer hin und her. Und ja, dann kommt's halt, also ich muss dir dieses Jahr leider wieder 100.000 Euro Zinsen zahlen. Du musst mir aber leider auch 100.000 Euro Zinsen zahlen aus einem anderen Vorgang. In Summe haben wir, also überweisen wir Geld im Kreis und sparen damit Steuern.
Genau. In dem Fall müsste man nur darauf achten, dass man unterschiedliche Konditionen auf den Darlehen hat, weil es wäre eine Aufrechnungslage gegeben.
Ja.
Aber auch hier kann das Finanzamt im Fremdvergleich auch nicht sagen, ihr müsst die gegenseitigen Forderungen aufrechnen, weil nur weil du auf dem Girokonto Geld liegen hast, und auf der anderen Seite der Bank noch was schuldet.
Macht die Bank auch nicht.
Nee. Richtig, genau. Das würde ja auch nicht einfach so möglich sein. Warum? Weil hier unterschiedliche Konditionen und Vereinbarungen getroffen wurden. Und das kann dann in diesem Fall auch so gerechtfertigt werden, dass wir entgegenstehende Darlehen vielleicht sogar haben.
Also wer im Privatvermögen Immobilieneigentum hat, vermietete Immobilien, und die noch nie dem Ehepartner oder Ehepartnerin verkauft hat, dem kein Geld schuldet, der hat offensichtlich noch was verpasst. Ne? Also da steckt wirklich ganz, ganz einfach Tausende, Zehntausende Euro Steuersparnis im Jahr drin, im Zweifelsfall.
Größer 10 Jahre im Privatvermögen.
Genau, muss man eine gewisse Zeit im Privatvermögen haben. Genau.
Ja. Okay.
Gibt's übrigens noch, kann man noch weiter ausbauen, wie man den Notar, die ganzen Notargebühren noch spart und so weiter, gehen wir im Webinar noch drauf ein. Ne?
Ein Thema noch, verkaufen statt vererben. Es kommt wahrscheinlich nächste Woche eine Podcast-Folge, da diskutieren wir einen Fall ausführlich im Detail, wo es nur um Vererben geht. Da kann man viel davon mitbekommen und das, glaube ich, auch noch besser verstehen. Mhm. Aber es gehört auch zum großen Steuerguide, dass du eben grundsätzlich sagst, es ist besser, eine Immobilie zu übertragen an die nächste Generation, indem ich sie verkaufe, nicht vererbe.
Ja. Warum? Das ist im Grunde genommen auch so eine Art Ehegattenschaukel, nur halt die nächste Generation verkauft. Auch dort hebst du die Abschreibung, die du als Erbe normalerweise nicht bekommst. Als Erbe übernimmst du immer die Bemessungsgrundlage und den Anschaffungszeitpunkt des Erblassers. Und da gibt's Immobilien, die werden seit 4 Generationen in der Familie weitergereicht und keiner kommt auf die Idee, da mal einen Kaufpreis ranzuschreiben, dass man wieder eine neue Abschreibung hat. Ja? Ja. Und ob man jetzt eine Immobilie im Wert von 1 Million vererbt, oder dann in Darlehen erlässt von 1 Million Erbschaftssteuer, kommt es sehr nah aufs Gleiche raus. Aber die Steuerersparnis, wie der Stefan jetzt gerade ausgerechnet hat, wir sind ja jetzt von 400.000 Euro Abschreibungsbemessungsgrundlage in unserer Ehegattenschaukel auf 800.000 hochgegangen. Viele Immobilien, die vererbt werden, haben eine Abschreibung von 0.
Ja.
Wenn du dort auf 800.000 hochgehst, bist du bei 16.000 Abschreibungen im Jahr.
7.000 Steuern
gespart. Das ist krass. Und wie viel Geld und Vermögen da jetzt auch zum Finanzamt fließt, weil man halt so einen wichtigen Prozess wie diese Übergänge dann irgendwie mit einem Nießbrauch gestaltet oder so, wo weder der die Immobilie hat, der wird dann nicht zum Investor, weil der andere noch die Einnahmen kriegt. Also man will ja auch, dass die Kinder dann auch irgendwie Investoren werden. Und das geht nie. Wenn ich als Niesbraucher die ganze Zeit noch die Erträge bekomme und mich um die Mietersache kümmere und der andere nur noch auf meinen Tod wartet, dass er dort endlich mal Vermieter sein kann.
Wie schlimm ist denn die Erbschaftssteuer? Wie viel zahlt man so?
Die ist auch progressiv. Die fängt bei 7% an und geht in der Linie auf die Kinder bis 30% hoch. Im Bereich von 1 Million Immobilie ist man noch so bei 19%.
Ja. Also ich darf 400.000 Euro, also wenn jetzt jemand eine Immobilie hat, die unter 400.000 Euro wert ist, kann er die auf seine Kinder erstmal steuerfrei übertragen.
Ja.
Sollte sie trotzdem verkaufen?
Ja.
Ja, aber das kann er grundsätzlich innerhalb des Freibetrags. Wenn das jetzt 1,4 Millionen wären, würde man wieder, hätte man 1 Million und dann hast du gesagt, das ist mal 19% oder was?
Ja, genau. Auf 1 Million sind wir schon bei, genau, bei 600.000 geht es von 15% auf 19% hoch.
Die Abschaffung. Okay. Ja. Und dann geht es weiter bis 30% hoch quasi, was schon echt krass ist. Ne? Also wenn man das nicht vorher plant und angeht, greift der Staat an der Stelle schon gewaltig
zu. Ich würde auch, also wenn ich jetzt Kind wäre, also machen wir mal das Beispiel mit dieser 400.000 Euro Immobilie, dass wir den Freibetrag schön nutzen. Ich würde doch von meinen Eltern keine vermietete Immobilie mir schenken lassen für 400.000. Vielleicht habe ich noch privates Eigenheim, was ich abbezahle. Mhm. Wo die Zinsen steuerlich ins Leere laufen, da kaufe ich doch lieber die vermietete Immobilie, nehme Bankdarlehen auf, zahle meinen Eltern 400.000, habe jetzt die Zinsen in der Vermietung, in der Steuer. Wenn die Eltern mir jetzt unbedingt noch was schenken wollen, sollen sie mir das Bargeld schenken, zahle ich das private Einfamilienhaus ab. Schwupp, habe ich keine steuerlich nicht relevanten Zinsen mehr, sondern nur noch steuerlich relevante Zinsen.
Ja.
Also eigentlich eine schöne Umschuldung. Ich zahle immer noch dieselbe Rate vielleicht sogar für die beiden Immobilien. Ich habe aber das umgeschuldet und kann jetzt die Zinsen von der Steuer absetzen.
Ja. Also das war der Versuch, mal zumindest an fast allen Themen vorbeizukommen, sie ein bisschen zu diskutieren, was man steuerlich machen kann als Immobilieninvestor. immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt's dann das eben sehr strukturiert und Martin zeichnet dazu und es ist wirklich aufbereitet.
Jeder, der in diesem Video gedacht hat, oh, spannend, muss unbedingt in dieses Webinar kommen, weil genau da gehen durch alle Themen wirklich strukturiert.
Genau, immocation.de/Steuerwebinar und wir nehmen gleich noch eine Folge auf, in der wir mal gucken, wie du selber Steuern sparst.
Machen wir so. Wir sehen uns im Webinar.